ARD.
IQ, Wissenschaft und Forschung.
Wir wollen es wissen.
Ein Podcast von Bayern 2
in der ARD Audiothek.
Okay, also man kann ja mal was übersehen. Passiert doch jeden von uns. Man geht fünfmal dran vorbei und findet's nicht, aber etwas richtig Großes zu übersehen, das passiert eher selten. Und wenn dieses Riesending dann noch vor der Haustür liegt, dann muss man schon fragen, ja, wie konnte denn das passieren, dass man das übersehen hat? Hallo, ich bin Stefan Geier und okay, es geht wirklich um ein richtiges Kaliber, das die Astronominnen und Astrophysiker dieser Welt übersehen haben, und zwar um einen gigantischen Brocken, ein sogenanntes schwarzes Loch. Ein Objekt mit einer Masse, Achtung, 33 Mal größer als die unserer Sonne. Einen Namen hat es auch, Gaia BH3. Und dieses Monstrum, das ist jetzt entdeckt worden, und zwar nicht irgendwo weit draußen im All, sondern in unserer Milchstraße, in unserer Galaxie, nur 2000 Lichtjahre entfernt. Das ist zumindest kosmisch gesehen nicht so besonders weit. Und Monstrum, naja, das gilt wirklich nur für seine Masse, denn die komplette Masse schwarzer Löcher, die steckt sehr dicht zusammengepackt in einem winzigen Volumen. Dieses Gebilde erzeugt eine enorme Anziehungskraft und die ist so groß, dass nicht einmal Licht aus dem Einflussbereich des schwarzen Lochs entkommen kann. Ich frage gleich eine Astrophysikerin, wie kann man sowas übersehen? Und zwar vor allem, wenn sie in unserer kosmischen Nachbarschaft unterwegs ist. Aber vorher erzählt Jenny von Sperber kurz, was für ein schwarzes Loch ist das?
Das jetzt entdeckte schwarze Loch Gaia BH3 ist ein stellares schwarzes Loch. Stellare schwarze Löcher sind sozusagen eine kleinere Variante von schwarzen Löchern. Sie entstehen, wenn ein gealterter Stern Strahlungsdruck und Gasdruck nicht mehr standhält und explodiert. Die bisher nachgewiesenen stellaren schwarzen Löcher in unserer Milchstraße haben eine Masse von ungefähr 10-mal unserer Sonne. Gaia BH3 bringt es sogar auf das 33-fache der Sonnenmasse, was die Forschenden überrascht hat. Ein Rekordloch in unserer Nachbarschaft. Die echten Giganten unter den schwarzen Löchern gehören allerdings zu einer anderen Variante. Die nennt man massereiche schwarze Löcher. Sie bilden die Zentren von spiralförmigen Galaxien und können die milliardenfache Masse unserer Sonne erreichen. Wie diese Riesen entstehen, darüber kursieren unterschiedliche Theorien. Aber egal ob groß oder noch größer, so richtig vorstellen kann man sich schwarze Löcher als Normalsterblicher nicht. Denn es gibt eine Grenze rund ums schwarze Loch herum, die es vom Rest des Universums abgrenzt. Und jenseits dieser Grenze ist die Anziehungskraft so groß, dass nicht mal Licht herausdringen kann. Deshalb kann auch niemand hinter diese Grenze gucken. Was dahinter passiert, kann man allerhöchstens berechnen. Und auch das ist ziemlich exotisch, denn mit Raum und Zeit, wie wir es kennen, kommt man in schwarzen Löchern nicht weiter.
Also noch viel zu besprechen und zu verstehen, wenn wir die schwarzen Löcher und insbesondere das neu entdeckte in unserer Milchstraße kennenlernen wollen. Und eine Frau, die die schwarzen Löcher viel besser kennt und mit der man sogar eine kleine Reise zu den schwarzen Löchern machen kann, ist Silke Britzen. Sie ist Astrophysikerin am Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn. Hallo Frau Britzen.
Hallo Herr Geier.
Was haben Sie denn gedacht, als Sie gehört haben, das massereichste stellare schwarze Loch unserer Milchstraße ist entdeckt worden und dann auch noch in unserer Nachbarschaft?
Das finde ich fantastisch, ehrlich gesagt. Ich bin absolut begeistert von dieser Entdeckung. Die bedeutet vielen, für die Astronomen, für alle, die an Sternentwicklung arbeiten, die an der Milchstraße arbeiten, an Entwicklungsmodellen für die Milchstraße. Also es ist sehr wichtig.
Jetzt könnte man sagen, man kann ja mal was übersehen, aber ist es für Sie auch ein bisschen verwunderlich, dass man das bislang übersehen hat?
Nee, ist gar nicht verwunderlich, weil die schwarzen Löcher melden sich ja eigentlich nicht. Also es kommt keine Information raus, kein Licht, kein gar nichts. Das heißt, wenn da nicht gerade was passiert in der Umgebung, also irgendwelches Material akkretiert, sodass es hell aufleuchtet, würde man diese schwarzen Löcher gar nicht bemerken. Also da sind vermutlich noch ganz viele schwarze Löcher da draußen, die nicht hier schreien, von denen wir nichts wissen. Es war super, dass mit den Gravitationswellendetektionen diese schwarzen Löcher aufgefallen sind. Da ist genau dieser Massenbereich detektiert worden, so 30 bis 85 Sonnenmassen. Und dass man die jetzt auch in unserer Milchstraße findet, passt wunderbar zusammen. Und mich begeistert, dass das so eine komplette Geschichte jetzt wird.
Die wollen wir einigermaßen komplett erzählen. Jetzt haben wir dieses Weltraumteleskop Gaia. Das macht so eine Art, ich nenne es mal dreidimensionale Inventur der Milchstraße. Jetzt ist ein schwarzes Loch. Sie haben schon gesagt, es ist unsichtbar, da kommt kein Licht raus. Wie kann man es trotzdem eben aufspüren?
Das funktioniert, wenn man so ein binäres System findet. Also Glück hat, dass man einen Stern findet, der taumelt. Und aus dieser Taumelbewegung kann man rückschließen, dass es da noch eine große Masse geben muss, die diese Taumelbewegung verursacht.
Also die da dran zerrt.
Die da dran zerrt, genau. Und das ist eigentlich eine wunderbare Geschichte, dass man dann auch berechnen kann, welche Masse das sein muss. Wenn man den Stern genau beobachtet, weitere Informationen hat, dann kann man die Masse berechnen. Also sonst wäre es nicht aufgefallen.
Das heißt, man kann eigentlich nur einen indirekten Nachweis immer führen über so ein schwarzes Loch.
Ja. Ja, ich meine, die Event Horizon Teleskop-Kooperation hat die supermassereichen schwarzen Löcher abgebildet mit Radioteleskopen, mit dem Emissionsring, den man darum herum gesehen hat. Aber bei diesen kleinen schwarzen Löchern, ich sag klein, weil für mich ist es doch dann klein, 33.
Für uns klingt's groß, aber für Sie ist es eigentlich ein kleiner Pups.
Nee, ich versuche mich jetzt auch zu beherrschen. Also ich finde 33 Sonnenmassen ja auch viel. Also das 33-fache unserer Sonne, das ist schon was. Und das würde man sonst nicht sehen. Es gibt noch andere Möglichkeiten. Also wenn das jetzt irgendeine Linsenwirkung ausüben würde, also wenn Licht, was sich hinter dem schwarzen Loch befindet, wenn das gelinst würde, dann würde man das an diesen Veränderungen sehen können. Aber das ist bei solchen stellaren schwarzen Löchern schwierig.
Wenn man nur sieht, was außenrum passiert, was kann man denn dann eigentlich über das schwarze Loch selber rausfinden? Zum Beispiel, was es ursprünglich mal war, woraus dieser Stern ursprünglich mal bestanden hat?
Das ist auch eine ganz spannende Geschichte hier, weil es sich in einem binären System befindet und man den Stern ja beobachten kann. Also man kann den Stern sehen, man kann den Stern Farbe, Helligkeit einordnen. Also man kann den wirklich untersuchen und findet da heraus, dass der Stern ein Riesenstern ist und metallarm ist. Und bei metallarm muss man immer dazu sagen, dass die Astronomen ein bisschen großzügig mit dem Thema Metall umgehen. Es bedeutet im Grunde nur, dass er wenig schwere Elemente hat, schwerer als Wasserstoff und Helium.
Also anders als unsere Sonne.
Genau, unsere Sonne hat schon etwas mehr mit Metall quasi. Aber dieser Stern, den man da gefunden hat, ist metallarm. Und der befindet sich in diesem Binärsystem mit diesem schwarzen Loch. Und man geht davon aus, dass die Systeme in so einem Binärsystem gleicher Art sind. Das heißt, man geht auch davon aus, dass dann das schwarze Loch aus einem metallarmen Stern entstanden sein muss.
Das heißt, sind die schwarzen Löcher dann für Sie sowas wie ein Buch, in dem wir über die Vergangenheit dieses Sterns dann was lesen können?
Genau. Man kann viel erfahren über dieses System, über dieses spezielle System. Aber wenn man schon mal so ein System gefunden hat, kann man dann auch überlegen, dass es generell eine Rolle spielen muss für Sternentwicklungsmodelle, für die Entwicklung von binären Systemen in unserer Milchstraße. Und auch die Tatsache, dass die Gravitationswellen ja gerade diese schweren, massereichen schwarzen Löcher detektiert haben, passt auch wieder zusammen. Also das gibt's häufiger.
Jetzt hat ja das Weltraumteleskop auch gezeigt, dass dieses schwarze Loch ungefähr 2000 Lichtjahre weit weg ist. Das ist in kosmischen Maßstäben ja eigentlich unser Hinterhof.
Genau, das ist gar nichts. Auch da muss ich mich jetzt wieder am Riemen reißen.
Lassen Sie Ihren Gefühlen freien Lauf.
Nee, aber wir arbeiten immer mit Millionen, Milliarden Sonnenmassen in unglaublichen Entfernungen. Und dann ist das doch hier in unserer Milchstraße quasi unserem Zuhause. Aber dennoch weit weg. Und ich muss immer dazu sagen, es passiert uns nichts. Also auch wenn man da sagt, die schwarzen Löcher sind jetzt in unserer Milchstraße, quasi in unserer Heimatgalaxie, aber die Gravitation fällt so schnell ab, also uns passiert nichts auf der Erde.
Und trotzdem sind wir es ja gewohnt, dass Dinge, die, wenn Sie sagen, relativ nah sind, dass man die auch relativ leicht untersuchen kann. Ist es nur in unserer Milchstraße anders, weil wir selber in diesem Sumpf drin sitzen und dann noch alles andere Mögliche dazwischen ist?
Es ist immer schwieriger, wenn man mittendrin sitzt. Das ist auch für das zentrale schwarze Loch Sagittarius A-Stern schwierig. Es fällt leichter, die supermassereichen schwarzen Löcher in großen Entfernungen zu untersuchen. Aber andererseits haben wir auch andere Möglichkeiten, wenn man mittendrin sitzt. Dann ist man näher dran und sieht Effekte, die man weiter weg nicht sehen würde. Von daher müssen wir immer so ein bisschen abstrahieren. Wir sitzen mittendrin, also haben wir die Effekte direkt drumherum. Was würden wir sehen, wenn wir weiter weg gucken und was sollten wir hier sehen und wie vergleichen wir das System, unsere Heimatgalaxie mit anderen Galaxien da draußen?
Und jetzt, wo man dieses schwarze Loch entdeckt hat, kann man davon ausgehen, dass wir viele von denen bislang übersehen haben, dass da noch mehr entdeckt werden?
Ich vermute ja, und wenn ich das richtig verstanden habe aus dieser Publikation, geht man davon aus, dass es da noch deutlich mehr geben sollte. Ich glaube, 10 hoch 8 könnte es geben. Und wie gesagt, wieder der Vergleich zu den Gravitationswellen. Die haben stellare, massereiche Objekte im Bereich zwischen 30 und 85 Sonnenmassen gefunden. Also von daher könnte man davon ausgehen, dass es vielleicht auch in unserer Milchstraße auch noch massereichere Objekte geben könnte.
Das heißt, Sie stellen sich dann, Frau Britzen, unsere Milchstraße so vor, wenn wir das so sehen, dann sehen wir ja immer diese Spirale und dann sehen wir die hellen Sterne leuchten und Sie sehen da eigentlich alles gespickt mit schwarzen Löchern?
Ich stelle es mir eigentlich immer anders vor. Ich denke immer, wir sitzen an einem großen, am Atlantik oder so und fangen an zu angeln. So. Und alles, was wir rausziehen, erzählt uns was über die Zusammensetzung der Fische, der Objekte da im Meer oder im Ozean oder was auch immer. Und so ähnlich ist es mit unserem Universum auch. Alles, was wir finden können, was wir rausziehen, erzählt uns was über das Gesamtsystem. Und wir können Hochrechnungen machen, wie viele Objekte wie Gaia BH3 da jetzt noch im Universum sein könnten oder in unserer Milchstraße sein könnten. Und wir lernen etwas über die Entwicklung.
Da kann man die Modelle verbessern. Es gibt ja noch ein anderes großes ungelöstes Rätsel, das mit Gravitation zu tun hat. Das ist die dunkle Materie. Da weiß man, da muss irgendwas geben. Wir wissen aber nicht was. Das hat aber großen Einfluss offenbar auf alle Objekte da draußen. Können uns die schwarzen Löcher möglicherweise auch da Hinweise geben?
Das war auch meine Überlegung. So, wenn wir jetzt noch mehr davon finden. Und das ist eine Frage, glaube ich, die man im Moment noch nicht beantworten kann. Also von einem kann man jetzt wirklich nicht sagen, wie viel es noch geben wird. Wir können Modelle aufstellen und weiter suchen und weiter nach taumelnden Sternen gucken. Aber mit dem einen Objekt jetzt kann man nicht die dunkle Materie baryonisch sozusagen erklären. Und dann kommt auch noch dazu, dass man das, was man weiß von dunkler Materie, passt jetzt nicht so unbedingt zu schwarzen Löchern in der Galaxie. Und ich glaube, wir brauchen noch viel weitere Untersuchungen. Wir müssen noch viel mehr lernen über dunkle Materie, um dann wirklich was Handfestes darüber sagen zu können.
Also die Entdeckung des bislang massereichsten stellaren schwarzen Lochs in unserer Milchstraße ist erstaunlich, was man alles rausfinden kann über ein Objekt, das man nicht sehen kann. Aber es verrät sich, haben wir gelernt, indirekt. Und für Astronomen wie Silke Britzen vom Max-Planck-Institut für Radioastronomie ist offenbar ein wunderbares Werkzeug, mehr zu lernen über unsere Milchstraße und auch die Modelle, wie das alles da draußen funktioniert, zu verbessern. Vielen Dank, Frau Britzen, für Ihre Zeit. Danke, dass Sie uns mitgenommen haben auf diese Reise.
Gerne, hat Spaß gemacht.
Und wer noch genauer nachlesen will, die Originalveröffentlichung zur Entdeckung des schwarzen Lochs verlinken wir euch in den Shownotes. Und da findet ihr auch einen Link zu unseren Freunden von der Space Night. Die haben sich in einer Sonderfolge auch mal mit schwarzen Löchern beschäftigt. Und da könnt ihr sehen, wie die versucht haben, schwarze Löcher richtig anschaulich zu machen. Soweit war es das von heute. Vom IQ-Team bis zum nächsten Mal, sagt Stefan Geier.